Yeah, just to explain, we're a daily podcast about video games and games culture as a whole.
I still can't believe you guys do a daily podcast. Yeah, we do a daily amazing. Podcast. Hardest working people in the press right there.
Maybe.
Good Lord.
Everybody says we're insane. Yeah.
Ein wunderschönen guten Morgen, Herr Insert. Moin, ich bin der Micha und heute Morgen sitze ich hier, oder eigentlich vielmehr heute Abend sitze ich hier mit dem guten Manu.
Auf dem Schoß.
Das habe ich jetzt nicht gehört.
Aber ich sitze auf dem Schoß.
Ja, deswegen knarzt dieser Stuhl auch so verdächtig.
Ja, wir müssen ja beide vor dem Mikro sitzen. Das könnt ihr euch jetzt bildlich vorstellen. Ihr kennt, ihr kennt doch dieses Bild, wie wir alle zu dritt in der Kaffeetasse sitzen.
Oh nein! Oh, ich hab's schon verdrängt.
Ja.
Ja, das ist unser erster Tag. Bam! Also hier ist die Brofist, die ihr nicht hört. Aber wir haben unseren ersten Messetag überstanden, sozusagen. Wir waren heute den ersten Tag auf der DEFCON. Und haben uns in das Konferenzgetummel gestürzt und wir haben sehr viel mehr aus diesem Tag rausbekommen, als wir erhofft haben.
Ja, ich war super überrascht.
Ziemlich coole Sachen.
Nochmal kurz zur Erklärung, wie diese Woche abläuft. Wir haben uns spontan gerade entschieden, die ganze Woche frei für alle zu machen. Also ihr hört jetzt Montag und Dienstag die Zusammenfassung der DEFCON. Das ist die Entwicklerkonferenz im Vorfeld der Gamescom. Und ab Dienstag sind wir dann ja auf der Gamescom. Das heißt, ab Mittwoch hört ihr dann jeweils immer die Tageszusammenfassung vom Tag zuvor. Mhm. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird es dann die Gamescom-Folgen geben. Und die DEFCON ist jetzt eben die Entwicklerkonferenz. Und da hatten wir ja auch schon in der intern Moin ein bisschen drüber geredet, dass die Veranstalter von Aruba-Events und eben von der DEFCON selber uns ein Interview Platz eingerichtet haben. Das war total super. Die haben uns dann so einen kleinen Nebenraum gegeben mit Podcast-Sofa. Da konnten wir uns zurückziehen, konnten dort das Stativ auch aufstellen, die Mikros, unsere Taschen ablagern und konnten dann rausgehen auf die Konferenz, die Leute ansprechen und zum Interview bitten. Und das war wirklich super. Also war ein spannender Tag. Und dann hatten wir uns schon darauf eingestellt, wenn ihr das gehört habt, der Keynote-Speaker war ja Cory Barlog. Da ist der bei Santa Monica, bei Sony, war der für das God of War verantwortlich. Und dann haben die uns schon im Vorfeld gesagt, naja, das ist der Keynote-Speaker. Der Saal war auch berstenvoll. Also der hat um 12 die Keynote gehalten, die erste große, den Main-Talk. Und die Leute standen draußen vor dem Saal. Die haben uns nicht mehr reingelassen. Wir haben uns dann noch so reingemogelt, um diesen Talk zu hören. Und es war brechend voll. Und die haben, wie gesagt, im Vorfeld die Veranstalter schon gesagt, naja, wenn ihr mit dem sprechen wollt, ihr müsst dann irgendwie Sony kontaktieren und so. Jeder will mit dem sprechen. Und den hast du auch gesehen. Der ist dann nach dem Talk immer da rumgelaufen. Es standen immer 1000 Leute um ihn rum.
Das stimmt.
Und wir haben aber ein Interview mit ihm bekommen, dank unserer guten PR-Kontakte bei Sony. Vielen Dank an Jochen an dieser Stelle für die Vermittlung, der auch fleißig Insert Moin hört und der uns dann geschnappt hat und gesagt hat, hier Cory, hier, these guys are Insert Moin, talk to them. Vielen Dank.
Wir dachten, also das war auch ein ziemlich langes Interview. Wir haben dann halt also auch dann uns dazu entschieden, dass dann bei dieser Folge nach, also wir erzählen jetzt ein bisschen was über den Tag, ihr hört dann aber dann den Anschluss, dann halt das komplette Interview, das wir mit ihm geführt haben. Es geht so um die 20, 25 Minuten, glaube ich. Mhm. Ne? Und wir dachten, das ist halt einfach so ein großes, schönes Thema, was auch sehr viele Leute interessiert und auch ein ganz guter Start so in die Woche. Und deswegen denken wir, nach unserer Anmoderation und nach unserer kurzen Resümee des Tages ist es dann halt auch so das Hauptthema. Und wir haben mit ihm natürlich über die Entwicklung von God of War gesprochen und auch so, wie er sich jetzt gerade so in der Entwicklerrolle fühlt. Und es war ein ganz interessanter Talk, weil er hat auch drüber geredet, was halt vielleicht nicht ganz so geil bei so einer Entwicklung läuft.
Ne? Eigentlich hauptsächlich. Es war ein ziemlich ungewöhnlicher Talk. Wahrscheinlich auch, habe ich ihn auch gefragt, befeuert dadurch auch mutig quasi zu sein, zu erklären, was alles nicht funktioniert und welche Sorgen und Ängste man als Entwickler von so einem und eben Hauptverantwortlicher von so einer AAA-Produktion hat. Also war ein sehr, sehr interessanter Talk und eben auch unser Gespräch danach war, fand ich, sehr ergiebig und war ein super Gesprächspartner. Also sehr, sehr sympathisch, sehr offen und man hatte überhaupt nicht so das Gefühl, dass der jetzt irgendwelche PR-Phrasen runtergekloppt hat. Das hört ihr gleich in voller Länge. Und da waren aber noch viel mehr Leute. Also es waren wirklich ein echt spannender, erster, interessanter DEFCON-Tag.
Genau.
Die zusammen, also es sind nicht nur Vorträge, sondern in der Mitte sind auch ganz viele Indies. Da haben sie so ein bisschen die Respawn von früher jetzt auf die DEFCON verlegt. Mhm. Die haben dort ein zwischen den Talks sind dann kleine, so wie so eine kleine Tischkonferenz, wo die Indie-Entwickler meistens so zwei, drei Mann und Frau stark sitzen da an ihren aufgeklappten Laptops, haben ein paar Smartphones dabei oder einen kleinen Aufbau mit Gamepad und Controller und du kommst so ein bisschen wie bei der Indie-Arena so direkt ins Gespräch mit den Leuten. Da hast du dich auch viel aufgehalten.
Das ist auch echt auch so ein bisschen Guerilla-Style. Also sie sitzen dann wirklich an so Kaffeetischen und so und springen dann auch, also lernen sich auf diese Weise dann auch untereinander irgendwie kennen. Also sie stehen sind dann meistens auch schon eine Stunde eher da als die normalen Besucher und tauschen sich noch untereinander aus. Das ist irgendwie ein ganz interessanter Creative Space, wenn man so möchte. Und da habe ich mich viel aufgehalten. Die Interviews, die ich da aufgenommen habe, die werdet ihr dann auch so im Laufe der Zeit hören. Also die werden wir dann auch zusammenschneiden und so und dann entsprechend sammeln. Aber da habe ich heute auch schon so ein paar ganz coole Sachen gefunden. Also ziemlich interessante Gäste halt auch. Da wird es dann morgen auch noch irgendwie so ein Award geben, glaube ich, ne? So ein Indie-Award und so. Also wenn wir mal gucken, dass wir da auch nochmal einen Überblick bekommen. Da haben wir auch schöne Sachen gefunden. Ja, und wir beide haben uns auch heute auch ein paar... Also ich habe mir zumindest noch so ein paar Keynotes auch angesehen und so, weil wenn wir dann schon gerade da sind, dann so guckt man sich, schaut man sich auch ein paar Talks an. Und da waren auch ganz interessante Sachen dabei. Also einen Talk habe ich dann, über den rede ich jetzt gar nicht mal so viel, weil den habe ich auch jetzt in das Interview ein bisschen eingebaut. Da hat ein Musiker aus Israel, hat so ein bisschen über sein aktuelles Gefühl und wie er die Industrie sieht, die Games-Industrie gesprochen und hat das verglichen mit der Musikindustrie aus den 70ern. Da gab es ja so dieses Ding, so Rock is dead irgendwie. Also der Rock war halt einfach mega erfolgreich eine Zeit lang und auf einmal ist das so komplett abgestürzt. Und ja, das war ein ganz interessanter Talk, wo es so um die Kommerzialisierung von Musik natürlich geht und auch was passiert, wenn sehr viele Künstler Zugriff auf irgendwas haben, wenn viele Leute auf den Zug aufspringen und so. Was ist, wenn Leute was ganz Sagenhaftes machen, dann werden es ganz viele Menschen geben, die das nachahmen. Das erzeugt dann Übersättigung und so, also so in diesem Stil. Wenn ihr den Film Almost Famous geguckt habt, das ist ein echt guter Film, über diesen kleinen Nachwuchsjournalisten, der halt so eine Band begleitet. Und den hat er oft als Beispiel daran gepackt. Und der hat dann gesagt so, schaut euch diesen Film mal an. Also der ist eh sehenswert und tauscht alles, was mit Musik zu tun hat, mit Games aus. Und dann werden sich erstaunliche Parallelen so aufsetzen. Ne? Cool. Also wenn man Musik mit Games einfach... Und dann hat er so Zitate an die Wand geworfen so und denkt so, ja, das ist irgendwie wie heute. Und sein Fazit war, das war dann... Also es fängt pessimistisch an. Man denkt so, oh Gott, er sagt jetzt im Prinzip, dass der Markt im Arsch ist irgendwie. Aber er hat dann gesagt, so nee, man muss halt immer wieder voranschreiten und die Leute, die einfach verrückte Sachen machen, und da schließt sich der Kreis mit God of War so ein bisschen, also alle haben gesagt, so God of War, pff, das kann ja gar nicht funktionieren.
Mit einem Sohn und so,
mit einem Sohn, hä, what? Und auch wenn die mit einem AAA-Spiel natürlich ein geringeres Risiko haben als so ein Indie-Game, ist das schon so die Quintessenz. Also tu verrückte Dinge, weil so Leute wie Schubert und so, die heute natürlich unsere Großmeister der Musik sind, die Klassiker.
Beethoven
und so, die waren halt einfach damals Rebellen. Ne? Ja. Also die haben halt damals Sachen gemacht, die gegen den Strich vieler Menschen gegangen sind. Das ist so die Quintessenz. Und wenn wir mal zurückgucken.
Also so wie heute, Moneyboy.
Ja. Ja, also Super Meat Boy zum Beispiel. Also
nein, Moneyboy.
Ja, Moneyboy auch. Aber das hat er auch an die Wand geworfen, Super Meat Boy.
Ja, ja.
Er hat ja auch hat ganz viele Spielkonzepte an die Wand geworfen und gesagt, ja, überleg doch mal, abstrahiert doch mal einfach dieses Konzept. Mhm. Also alleine Super Mario, was ist das? Das ist ein italienischer Klempner, der Pilze aufsammelt und auf Röhren springt. Mhm. Wenn man das irgendjemandem heute pitchen würde, dann würden die sagen so, what? Gold Simulator war ein sehr gutes Beispiel. Mega erfolgreich. Pitch das mal jemanden. Sag mal irgendjemand, ja, du bist irgendwie so eine Ziege und Physik ist kaputt und du läufst so eine Sandbox. Das wird doch keiner finanzieren. War aber eins der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Super rentabel und so. Und das war ein ganz gutes Beispiel. Man kann es vorher nicht wissen. Also manchmal hat man da einfach Glück, dass man auf die Dinge kommt. Aber sein Resümee war: Do crazy shit.
Ja, das passt ganz gut. Der Cory Barlog hat in dem Talk selber ja auch diese... Wie hartnäckig der manchmal an so Ideen dran geblieben ist. Also er hatte diese Vision, ein Spiel zu machen mit diesen No-Cut-Kameras, was in der Filmbranche ja schon gang und gäbe war.
Ja,
also dass ohne Schnitte Szenen inszeniert werden. Und du kennst den Film ja garantiert, der hat dann Hard-Boiled gezeigt. So ein asiatischer Actionfilm. Ja,
mit Chang Yong-Fa, so ein ganz berühmter John Woo-Film.
Und da hat er einen Ausschnitt gezeigt und hat gesagt, jetzt schaut euch das mal an. Das war mein Pitch fürs Team intern, wie ich mir God of War vorgestellt habe, wie God of War mit dieser permanenten Kamera, die nah an Kratos dran ist, funktionieren kann, ohne dass wir cutten. Und dann haben im Team immer alle gesagt, ja, aber warum? Ja, was ist denn der Vorteil? Und wie willst du denn dann zwischen Action und Zwischensequenzen und so? Und der hat es ja konsequent durchgezogen bei dem neuen God of War. Und das war total geil, dann diese Hard-Boiled-Szene zu sehen, wo dann halt Geballer, 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 die Kamera ist die ganze Zeit dabei und dann steigen die halt in so einen Aufzug und dann haben sie wieder quasi so kurzes
Talk. War das die im Hospital?
Ja, ja, genau.
Ja, okay, ja.
wo er mit dem Kopf da rumläuft.
Ja, ja, ja.
Und das war super spannend. Und dafür liebe ich sowas wie die DEFCON, dass du auch so Einblicke in diesen Entwicklungsprozess kriegst. Also ich habe dann auch einen anderen Talk noch gesehen über die Kreation, wie sie auf, also wie Bethesda, die, beziehungsweise Massive, ne, wie heißen sie? Die Wolfensteinmacher.
Ach so, ja, die Ideen, ne?
Hier steht's doch. Jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch.
Bitte, bitte verzeiht uns das, weil es ist, wir hatten lang...
Machine Games.
Machine Games, ja, wir
hatten wegen sehr lang mit Massive genau. verwechselt. Machine Games ja. waren da und haben einen Talk gemacht, wie sie das Böse, also Frau Engel aus ja. Wolfenstein kreiert haben und wie die halt so wurde und welchen Einfluss auch die Schauspielerin hatte, nachdem sie gecastet wurde. Und genau das Gleiche hat eben auch Corey Barlog gesagt mit Atreus, mit dem Boy, mit dem Jungen. Die haben wochenlang das Gesicht von diesem Jungen entworfen und immer wieder alle, nee. Und dann waren die irgendwann so weit, dass das ein gesichtsloses Wesen war, weil sie sich nicht auf das Gesicht einigen konnten. Und dann haben sie angefangen, diese Jungen zu casten, war dann ein 9-jähriger Junge. Und der, den sie dann genommen haben, den haben sie den eben gefragt, ob sie dem sein Gesicht nehmen dürfen, weil das war dann perfekt. Und diese Frau Engel, wie gesagt, dann wieder, die hat man dann das Original-Casting gesehen. Also Frau Engel hat diese, also die Schauspielerin, die haben halt eine native-speaking German in Los Angeles wohnende Schauspielerin gesucht, die aber auch bereit ist, eine Nazi-Braut zu spielen. Krass,
ja.
Und dieses Böse dann auch so verkörpert mit diesem harten Deutsch und diese Klischees natürlich auch, die dann da drin stecken. Und als sie die dann aber hatten und er lag dann wirklich auf dem Boden und hat mit seiner Handykamera dieses Casting gefilmt und er, das war völlig beeindruckend, weil du hast richtig gemerkt, dass die dann auch in dem Moment wussten, okay, das ist die, die wir suchen, ja. die kann das verkörpern. Und das war voll surreal, die dann so in echt zu sehen, diese Schauspielerin. Und dann aber eben auch, welchen Einfluss die Schauspieler dann auch wieder auf den kreativen Prozess haben, wenn du sie lässt. Hm. Ja, also die haben dann die Dialoge geschrieben und dann aber bei den Filmaufnahmen auch immer wieder gemerkt, nee, also sie hat dann auch als Schauspielerin mit ihrer Erfahrung, wie man dieses Böse dann darstellt, ganz oft auch die Texte mit umgeschrieben quasi durch ihre Improvisation und durch ihre Körpersprache, dass die immer wieder gesagt haben, nee, das ist gut, was da für ein Input kommt. Und dieses gegenseitige, wie so kreative Prozesse ablaufen, das finde ich auf so Entwicklerkonferenzen immer super spannend.
Das ist super spannend, ja. Also das, was der, ich habe den Namen gerade unterschlagen, ist mir aufgefallen, das, was der Arnold Nesis, so heißt der, der hat die Capybara Productions, das ist mir leider kein Begriff gewesen, also der hat aber, wie gesagt, dass sein erstes Studio auch irgendwie, ein gutes Beispiel hat er noch gebracht, er hat das ein Studio gab es, das hieß Chaos Studios und die haben ihr allererstes Spiel gemacht und sich so benannt, weil die halt komplett chaotisch waren irgendwie und alles durcheinander gemacht haben, also das, was er beschrieben hat und aus Chaos Studios ist Blizzard geworden. Mhm. Also die weltgrößten, also konkurrenzlos gutes Studio mittlerweile, aber man muss halt erstmal seinen Weg finden und so weiter.
Aber ich glaube, dieses Chaos gehört einfach dazu. Ich meine, Corey war so ehrlich und offen in diesem Talk, dass du eigentlich dachtest so, hey, der redet eigentlich nur, was alles nicht funktioniert hat. Ja, und dieses immer auf letzter Sekunde und da noch und natürlich hat es auch immer gleich dieses, es ist immer auch gleich mitgeschwungen, so ja, boah, wie krass müssen die Leute da gearbeitet haben, dass die zur E3 diese Demo gehabt haben. Und natürlich gibt es ja auch diese ganze Diskussion, dass die Leute sich selber ja auch völlig verausgaben in diesen Crunch-Zeiten und so weiter. Und ich glaube, das ist echt noch ein großer Schritt und großer Weg, den die Industrie da gehen muss, das irgendwie zu schaffen, diese Kreativität und diese Kraft, die da drin steckt, auch so auf so ein Deadline hinzuarbeiten, nicht zu verlieren, aber trotzdem die Leute nicht so auszubeuten. Weil während des Talks von Corey Barlog hatte ich auch ihm gegenüber dann fast schon so, was tut der sich eigentlich an mit so einer AAA-Produktion? Also ich habe ihn im Interview ja auch gefragt, so, hast du das Gefühl, das geht eigentlich noch größer? Weil ich meine, das ist ja eigentlich schon der absolute Peak, sowas wie God of War, Assassin's Creed und was weiß ich, wie Naughty Dog das macht, ja. Mehr Bombast und mehr dir selbst Sachen auf die Schultern lagen, um so einen Titel zu stemmen, der ein Millionenpublikum erreicht, mit dieser Größenordnung, mit 200 Leute koordinieren und mehr, auf so einem zeitengen Fenster und so viel Druck.
Ja, ja.
Und dann aber auch noch was Kreatives und was Besonderes abzuliefern. Das ist einfach, also im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich unmenschlich. Und dass da trotzdem so emotionale Produkte dann rauskommen, das braucht es aber ja eigentlich auch, diese Blut, Schweiß und Tränen, dass das in diesem Produkt auch spürbar ist. Das, das finde ich, ist so ein bisschen, wo ich mich frage, wie kann das denn weitergehen? Weil du kannst doch nicht ständig diese Leute verbrennen. So.
Vor allen Dingen, ja, das ist ja eine Diskussion, die sehr, sehr lange auch schon in der Industrie geht. Also seit Amy Henning ja aus Naughty Dog zum Beispiel auch raus ist, weil die ja mit ihrem Prototypen dann irgendwann gefeuert worden ist bei vor Uncharted 4, bevor es in Produktion gegangen ist. Und die hat sich dann ja geöffnet und gesagt, so, ey, die Scheiße, die wir jetzt bei Uncharted 3 gemacht haben, das können wir auf gar keinen Fall nochmal bringen. Das, also das ist wirklich so der absolute Obergrenze gewesen. Zu viel des Guten, hat viele Leute verbrannt. Und also es gibt ja auch durchaus Studios, die versuchen, was dagegen zu machen, aber momentan ist es wohl noch ziemlich gang und gäbe, dass diese Crunch-Zeiten existieren. Und das
sind aber dann die, merkst du auch wieder, wie viel Menschlichkeit da, also wenn du mit diesem Producer jetzt redest, wie Cory Barlog, der hat ja gar keinerlei PR-Phrasen oder so. Das ist, du merkst ihm ja wirklich, wie wichtig ihm das auch war. Und das nimmt man ihm ja auch ab. Also alle, also auch mit der journalistischen kritischen Distanz, glaube ich ihm, dass der da mit vollem Herzblut zu 120% von der ersten Sekunde bis zur letzten dieses Projekt gelebt hat einfach, oder?
Ja. Also da muss man ja auch, ne? Ja. Also ich meine, wenn man so etwas, wie lange hält man das durch? Also er hat ja bestimmt 5-6 Jahre an den Dingen gearbeitet insgesamt, wenn man auch die Konzeptphase noch mit reinnimmt und die Idee trägt er bestimmt auch noch sehr viel länger mit rum. Er hat ja erzählt, er hat schon seit God of War 2, 1 und so, also quasi immer dabei gewesen und mein Gott, wann kam das erste raus? 2008, glaube ich, oder was, ne? Das ist ja ein PlayStation 2 Titel. Und das ist auch so etwas, ich finde so eine DevCom und generell aber auch so in Videokonferenzen einfach gut, weil sie geben der Industrie etwas, was einfach immer noch überall fehlt, ein Gesicht. Es ist leider so, dass sich leider sehr wenige Leute für diese Konferenz interessieren, viel zu wenige irgendwie.
Das sind also ja hauptsächlich Entwickler da, ist ja keine Besucherkonferenz
oder so. Ja, ich wünschte, es würde irgendwie dann halt mit Streams rausgehen und einfach sehr viel publiker sein und Leute würden von sich aus dann das Interesse auch bringen, damit mir Leute auch merken.
Nicht nur an den Spielen selber,
ja. Ja, also man kauft diese Spieler und sobald die Credits kommen, machen die meisten Leute es halt aus, ne? Oder gehen halt weg und lesen halt nicht. Ist ja auch klar, bei 200, 300 Namen fängt ja jetzt keiner, dass die auswendig liest. Aber das ist halt einfach, muss man sich mal überlegen. Also in so einer Produktion sitzen einfach unfassbar viele Leute. Also es vergessen viele Menschen, dass bei Spielen bis zu Hunderten, 200, 300, 400 Leute irgendwie an so einer AAA-Produktion sitzen. Bei Filmen ja auch. Also man konsumiert das in 2 Stunden. An so einem Film wie, also diese großen Blockbuster. Also man muss, egal ob man die doof findet oder nicht, zum Beispiel dieses, ich habe irgendwo gelesen, dass an Transformers am letzten irgendwie 5.000, weiß nicht wie viel Millionen.
Klar, vom 3D-Animator bis zum Texturdesigner bis
plus die ganze PR Post-Production. Ja, ja, und dann auch noch natürlich die ganze PR drumherum, also wie viele Arbeitsplätze das dann besetzt, da muss ich mal diese Zahl, glaube ich, nochmal raussuchen, aber das ist unglaublich und das geht halt einfach komplett verloren und das ist auch etwas, was wir in diesem Talk, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber auch ansprechen, was diese Masse mit solchen, auch mit besonderen Produkten macht. Also God of War ist ja für viele schon so ein, also schon so ein Diamant irgendwie, aber geht dieser Diamant nicht vielleicht auch einfach irgendwie in diesem Wust an Massenproduktion, an ganz vielen Zeug unter? Also das ist eine interessante Frage und das ist jetzt der kleine Teaser, damit ihr auf jeden Fall auch bis zum Schluss hört. Ja. Ja, ansonsten, also ich will gar nicht so viel über die Sachen, die ich sonst noch gesehen habe, ansprechen, weil dann habe ich noch den The Game Kitchen, den Mauricio Garcia getroffen. Das ist ein, das ist so ein Indie-Team, die haben The Last Door gemacht. Das ist für Horrorfans ein ziemlich bekannter Titel, so ein Horror-Adventure gewesen. Sehr gruselig, aber auch sehr pixelig. Und die arbeiten jetzt gerade an so einem Metroidvania, da müsstest du eigentlich sofort im Dreieck springen, wo die aber so religiöse Motive aus der spanischen Folklore und spanischen Inquisition mit eingebaut haben. Also mega krass.
Nobody expects the Spanish Inquisition.
Es ist super. Ja, ja, es ist echt mega krass. Also man sitzt da und ich war so, nachts ging nur eine halbe Stunde, ich so, heftig. Also ich wusste, dieses Spiel kommt, aber mir war nicht klar, was für Motive die da einbauen und so. Da habe ich auf jeden Fall ein kleines Gespräch. Das kommt dann dann beim nächsten Mal oder wenn wir.
Ja, oder vielleicht machen wir morgen die Interview-Session.
Gucken wir mal. Also wir schauen einfach, was wir morgen im Material kriegen. Da war einer, da bin ich nach 10 Minuten gegangen. Das war ein Flop, da war es irgendwie so ein PR-Geblubber zu fahren, finde sie. Und ach so, das war's bei mir schon. Ich habe eigentlich dann alles verpasst. Dann hatten wir ja das Interview und wir wollten uns eigentlich noch Guerilla Games angucken, aber das hat sich dann ein bisschen überschnitten.
Und ja, da waren wir gerade mit Corey im Gespräch.
Genau. Ich habe ansonsten noch mit den Entwicklern von Colorful Darkness gesprochen. Das ist witzigerweise State of Mind, genauso wie wir uns das nach dem alten Dead Deadly-Stil vorgestellt haben, nämlich Point and Click ohne Action-Szenen und so. Dafür aber mit Hacker-Szenen, wo man wirklich Kommandozeilen benutzen muss. Super spannendes Ding, habe ich auch ein längeres Interview, aber das spielen wir euch dann zur richtigen Zeit vor, wenn die Zeit gekommen ist.
Genau, ich hatte auch noch zwei coole Entwickler aus Deutschland getroffen, die habe ich auch interviewt, die kannten uns auch schon. Liebe Grüße, die machen ein sehr cooles Spiel, so Her Story, mit auch so diese Video und also ein narratives Adventure, aber nicht ganz linear erzählt, wo du quasi so eine Art NSU-Prozess aufarbeitest.
Oh.
Also es geht um Radikalisierung, ist auch wie bei Her Story, so eine Frau, die dann eben in die Videokamera spricht und du findest quasi diese Daten, die die Leute nicht gefunden haben und du versuchst dann halt eben aufgrund dieser Akten und dieser Videodateien und irgendwelche Beweise zu finden und zu gucken und lernst dann halt dabei, wie Radikalisierung funktioniert. Und das fand ich auch super spannend. Mit denen habe ich auch ein kleines Interview geführt und da freue ich mich auch schon sehr drauf auf dieses Spiel, weil das ja auch im Zuge jetzt dieser ganzen neuen Debatte mit, darf man jetzt verfassungsfeindliche Symbole in Spiele einbinden, da habe ich die dann eben auch gefragt, ob die jetzt quasi ihr Spiel nochmal überarbeiten und dann auch im Hintergrund vielleicht die alte Reichsflagge aufhängen, weil wenn so Leute wie Beate Zschärpe oder so ja das ja auch gemacht haben, ja, die haben ja wirklich so Utensilien dann auch und Emotionalien gesammelt und ob sie das jetzt dann verändern dadurch das Spiel oder nicht.
Ja. Interessant, ja, das kommt dann auch nochmal so in den Sammeln.
Ja, genau, nur so als Team.
Genau. Ansonsten haben wir viele Eindrücke gesammelt.
Viele Leute getroffen.
Viele Leute
getroffen. Daniel geknuddelt.
Von beiden Seiten. Ja. Und viele Grüße auch an der Stelle. Und wir wollen gar nicht so viel lange schwafeln. Also es wird jetzt, bekommt das Interview. Wir melden uns morgen bei euch dann wieder.
Genau.
Und wir dann auch wieder mit geballter Power an Material und so. Also wir wissen selbst nicht so genau, wie der Tag halt morgen aussieht. Das ist halt immer so ein bisschen, wir lassen uns auch auf der Gamescom auch so ein bisschen flowen.
Ja, die DevCom ist immer so ein schönes Warmwerden vor der Gamescom. Genau. Wenn man da so durchgetaktet ist, kann man da auf der DevCom so ein bisschen sich treiben lassen.
Gamescom ist halt schon so richtig schön terminiert alles und man hat halt irgendwie, weiß halt ganz genau, wo man da hingeht. Da sind die Themen ja halt schon fest, aber weil auf der DevCom, da gibt es einfach einen Strudel an Ereignissen. Man kann sich treiben lassen oder halt dagegen anströmen. Aber wir werden sehen.
Es sind auf jeden Fall spannende Menschen. Wir berichten morgen vom zweiten Tag der DevCom, bevor wir uns dann in die Gamescom stürzen. Das war es für heute jetzt hier von uns mit der Einleitung.
Vor der Nachrichtensprech.
Ja.
Das war wir berichten heute live.
Und jetzt zum Wetter. Nein, zu Cory Barlog. Jetzt viel Spaß mit dem Interview. Auf Englisch natürlich. Und wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr uns noch nicht unterstützt, auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin könnt ihr uns unterstützen und diese Arbeit, diese unabhängige Podcast-Projekt-Sache finanzieren. Was ist denn das? Was haben wir denn hier? Podcast?
Der Gin
wird. Ja, ich muss mir noch mal Gin nachschicken.
Der Kreuzviertel-Gin ist doch ein bisschen krasser als.
Der gute Kreuzviertel-Gin.
Genau.
Ja. Ich wurde sogar schon gefragt, wo es den gibt. Und ich sage, ja, im Kreuzviertel. Aber ich kannte das auch nicht.
Also für die, die gefragt haben, den gibt es hier vorne, Rewe.
Also Kreuzviertel ist halt ein hier, wo du wohnst, in Dortmund. Den gibt es wahrscheinlich außerhalb.
Wo du wohnst. So richtig Pott. Ja, also ich wohne eigentlich im Althofblock, aber das Kreuzviertel ist eine Straße weiter.
Ja, du bist ja voll der Faker. Du hast
mir gesagt. Entschuldigung. Ja, nein, aber so.
Warum haben wir da keinen Althof-Gin?
Den gibt's halt nicht, der Althof ist halt alt. Also es gibt schon, also im Kreuzviertel sind sehr viele junge Menschen, Studenten und so, und der Althof ist eigentlich so für alte Knacker. Weißt du schon Bescheid?
Ich werf dir gleich einen Moped ins Kreuz.
Nein, ernsthaft. Also die, und den gibt's, wer den kaufen will, den gibt's halt beim Rewe hier an der Möllerbrücke, was soll man sagen, wo die Leute halt auch abends immer sitzen und möllern.
Ich hab heute gelernt, dass es das Verb Möllern gibt, wenn man an der Möllerbrücke abhängt.
Also sowas
gibt es auch nur im Ruhrpott.
Ja, es gab halt eine Diskothek hier, die hieß Silent Sinners. Da sind die Leute abends immer rein irgendwie und irgendwann hat die Diskothek zugemacht und dann wussten die Leute halt nicht wohin. Also haben sie dann die Brücke genommen.
Wieder was gelernt. Jetzt viel Spaß mit Cory Barlog. Wir hören uns morgen wieder.
Bis Macht's morgen. Gut.
Ciao.
Tschüss.
Hi, my name is Cory Barlog. I am the director of God of War. That the new God of War that just released in 2018, not the original God of War, of which I was the animation director on, and then the director and writer of the second game.
Yeah. So we're here at DevCom, and you had a talk about your game, like a little bit of like a postmortem, or how would you say your talk was about?
Yeah, it was mostly like a what went wrong. it was a sort of a glimpse behind the curtain to show, I think, what all developers feel. Right, throughout the development of something small or big, that it's not an easy task to make these things, and that nothing ever just falls into place perfectly every time. A lot of the time you're filled with doubt and wondering whether or not you're on the right path. And the unfortunate thing is, a lot of times you're not on the right path, and you have to figure out through the process listening to other people, if you are just going to have to stick to your guns and this is going to work, or if it is, no, this is a dead end and you need to let it go.
Yeah. I was really, what's the word? I would say surprised, or even like happily surprised. I don't know. About the talk, because you were very honest. Like usually when you talk about games with people from the games, everything is awesome and everything went very well. And you had
a Lego movie.
Yeah.
Everything is awesome.
Exactly. And you had a lot of points that you admitted that you had a lot of doubt about the game, and the process was very hard and not an easy task to do.
Yeah.
So how did you manage to to survive this game?
I mean, I think it's super important, especially when talking to developers who are just getting into the industry or developers who are experienced, talk about like the real development we experience. Because some people may think, oh, I'm not supposed to feel this way. I'm not supposed to be questioning the thing that I'm trying to sell people. But the reality is every one of us, you know, whether we're directing a movie, a television episode, building a company, we all feel that same hesitation and doubt. And then when you're making something for other people, right? And a lot of people say, oh, I make games for myself. And sure, we all do that. But we release games for other people to play. Mm-hmm. And that is stressful, because no one wants to make a game that nobody likes. No one wants to release something that everybody talks negatively about. So we put ourselves under a tremendous amount of pressure to make the right decision. And when you have 1,000 decisions an hour that you're making, it's hard to get precious about any of them, but there's a lot of them that stick with you.
Yeah.
You know, and you've got, you know, 100 people, 200 people that are super passionate that don't also want to make something that they're not proud of.
Mm.
And that's it is stressful, but at the same time, I mean, it is part of the creative process.
Yeah.
You know,
you got a lot of good reviews, so to say.
Thank you.
And
it was
a huge success. But was that the important part to make this talk today, like that honest? Like, could you have held that talk if it wasn't a big success? Like this honesty?
Oh, interesting. I didn't really think about that. But yeah, perhaps there's a factor of the fact that, hey, the game did well, so it's okay to talk about being doubtful about it. I guess if it doesn't do well and you're talking about being doubtful, I guess you're opening yourself up to people going, of course, you should have gone with this other thing.
Mm-hmm.
And it's very easy after the fact for people to point out, you should have made this decision or that decision. But I don't know. I mean, for me, I just think it's great at this time to be able to kind of honestly share with people, because the game industry, prior to me getting into it, you know, in the 80s and the 90s, was a very open environment of developers sharing tricks with each other,
mm-hmm.
making games better because developers share with each other. And as we kind of move forward in the industry, it became a bit more, I don't mean corporate in the demonized way, just like, you know, larger companies, bigger budgets. So we got a little bit more insular. And I'm starting to see this great resurgence of people wanting to share. And so I think maybe I'm just doing my part to hopefully, you know, open people up a little bit more to see that it's okay to talk about these things that don't work out, right? Because that's the process, right? The process is you make a call, you try something, and it sucks.
Mm-hmm.
And you have to figure out how to recover from that. Sometimes you make too many bad calls and you go too far down a road, and either you gotta scuttle the whole thing, you gotta cut a huge part of it. I mean, that's just the way it is. Like, a lot of people would believe when you talk to them, just make the right decision, right? If you just make the right call, everything will be great, and you know, I'll go home and, you know, collect the awards. And it's like, no, it's a machine with billions of moving parts. It's too complicated for anybody to think they can make the right call all the time. That's why we work on teams. You know, for me, that's the best part about collaboration with a team, is that even if I say, oh, I really want this, and I try to explain myself and I'm doing poorly at it, someone might see incorrectly what I'm trying to explain and then take a leap, which then sends me in another direction to go, that's amazing, I never even thought of it that way.
Mm.
Right? And I think some people want to feel like they have all the answers because that's what they feel they have to project. And I think what people, and this is again just my opinion, what people are looking for is the calm in the chaos, not the right answer. Is that, hey, everyone's freaking out. You're calm and you're listening to everybody, and then you figure out, let's solve this problem this way, this way, this way. You know the right answers. You're borrowing the answer from somebody else who's smart. And I'm literally smart, surrounded by people way smarter than me.
Mm. You talked a lot about pressure. Like, you had a lot of pressure in this game, like from all sides, and you had a huge team that was your responsibility. And Do you think we're at the pinnacle what games should be, like AAA production? Is that the last 10 years, every year it gets bigger and bigger and bigger, but the pressure grows with each bigger game. So do you think that's healthy for the industry as a whole?
I don't think, at some point, bigger has to become the thing that you don't worry about. Mm-hmm. Like, that's the thing is, we've just been afforded through technology and experience to make things a little bit bigger, to give them an experience that's broader. But yeah, it's at some point it will be like, okay, this game is now a career. Mm-hmm. And by that I mean the player has to start a career to play the game because it's so big.
Reach the end,
Yeah, so it's like, okay, maybe there will be a point where we hit the ceiling on that. But I think it's only still in the beginning. It feels like, oh, we're right at the top. No, I think we're still figuring it out. We're like the film industry of the 50s and 60s. So they had from the 20s all the way up to the 50s and 60s in their development and where they are now. We're still in that industry. We're still figuring ourselves out. And we have that unique problem of every few years or every 10 years, a brand new system comes out, which changes our way of thinking and developing, which is good. It's kind of the Etch-a-Sketch way of doing game development, is that just erase it all and start over, right? And we, many times throughout the development of games, we would almost erase it all and start over. You look at, companies that are like, I'm just going to start over at a new engine, right? Which is a big deal. That's the foundation of your entire game. So I think we have a long way to go in this industry, and I don't mean that in a bad way. I mean that in the greatest possible way you can imagine, is that the best is ahead of us.
Yeah, and I think you're adding a valuable point, valuable point?
Valuable.
That you show that it's humans that develop the game. Like that moment where you were in front of the camera and getting the review score, that was so human. And you only meet the humans when you like talk to indie developers and stuff like that. And usually you don't see the people behind the games, and you made that very visible.
So yeah, you
got a lot of reaction of that, I guess.
I was surprised at the reaction of that one. I'm happily, happily surprised that it had that effect. I didn't have the intent, but I'm glad that was what the outcome was, that people saw, like, look, human beings made these games. Mm-hmm. Like I know it feels like sometimes a AAA game is just a corporate entity, right? But that's not the case at all. Is that, we work in a bigger budgetary pool, which means we have more, sponsorship, if you will, a larger company, all the stuff that comes with that, but it's still the same people who work in independent games, right? It's just larger numbers of them. We all have the same desire, which is every time we leave work, we want to feel like we did the best we possibly could. Mm. And whatever we put out there, we know it's the representation of us, right? Every person on my team feels 100% invested and connected to this game because it represents who they are, right? Mm. They go home and tell their family about this. And I told people early on, in a sort of rah-rah speech to the team of saying, look, I want us to be proud of this game, more proud than we've ever been of anything we've done. I want this to be a mark in sort of the history of game development, and that it will echo forward for time, infinite amount of time, that people will still talk about this, to know that we didn't just show up just to put something on a piece of plastic, that we showed up and we put everything we have in ourselves on this thing and wanted people to feel something, right? Yeah. Because I think when I was doing God of War 2, it was kind of a joke if a developer said, I'm going to make somebody cry, right? Like, I think Jaffe even said that. When he was like, I'm going to make a game like that makes people cry. And he wasn't doing it in an egotistical way. He was saying, this is a really cool frontier. When game development, we're able to make people feel tense and scared and angry. But can we actually make them feel the same way a 30-second commercial brilliantly directed can make you feel? And we couldn't. Very few games. Eco was the first game that did that for me, that made me really sad at that Yorda ending. And I was like, wow, this is amazing. We can do this. And then Last of Us kind of cemented that you can carry that on. Mm-hmm. That can be more than just one moment. So for me, I wanted us to connect to that, to be part of that tradition. Mm. And everybody, jumped on board with that. That was awesome.
No. Great.
I actually got questions. Yeah. Earlier that day, I watched a talk from an Israeli musician. He was an indie developer and also a composer for indie games. And he got an interesting comparison to the music industry. He said, Games industry nowadays feels like the music industry from the 70s, like rock music. Mm. Like rock music, people say that rock music died at 70-30 or something like that. Mm. So this was the highest peak of the music. It got successful. People made money from it. All the rock stars were coming out of the industry. And then suddenly it dropped. It was like something happened. Nobody knows exactly what happened, but it's like he says game industry for him as an indie developer feels the same, because it's easier to make games through tools like Unity and stuff like that. And also it's like with the music, it's easier to make music and so on. And it's also harder to get jobs into that. So what do you think about this? Is this at the end of the talk he said, let's do crazy shit, because people will do all the crazy stuff. Basically the ones who will be remembered in a few years back. So, and looking at your game, God of War, obviously this is a big change to the other God of War games. So what do you think? Is he right? Or
That's a really interesting idea. I mean, I think, yeah, he's right. I think even more recent, you look at the immediacy and the delivery method of music, right? The ability to just stream something, download something, to be able to connect with your fans without the need for like the infrastructure of like A&R people and a label, right? Which does change the dynamic, and it also changes the connection. But I think even more so now, there is so much content from every direction. Right, we have, as corny as this sounds and everybody's saying it, we are in a golden age of television writing. There's the greatest writing and performing happening on television right now, in a medium in which everybody had kind of looked down as, oh, TV, that's what I'll do if I can't make it in film. And now it's kind of like everybody's coming over there, and I look at games as TV of time before, is that people are starting to look at games and going, ooh, there's some interesting stuff going on over there. I think this is the sort of future. We have everybody growing up now, their exposure to games is way more than, you know, saw an interview with Robert De Niro when, I think it was Jimmy Fallon was interviewing him, and he was talking about, like, you know, hey, Tribeca, you guys are doing games, you know, and God of War, that's going to be a really big thing. And he's like, I don't even know what that is, right? He's like, oh, you don't play games? And he's like, well, Pac-Man, right? Yeah. And it's like, that understanding of games, which was a distant arcade cabinet that was happening somewhere else, or Pong at a party on the 2600, right? Now, everyone's growing up and being exposed to these things. Mm. And the sheer volume of games alone, not just all the music that's coming out, all the TV that's coming out, all the film that's coming out, we're inundated. We are inundated all the time. So it is very hard to get people's attention.
Yeah.
And I think in some ways that's a great challenge to us as creators, to know you just can't report for duty. You just can't create something that's like, oh, this is all right. And even you know, you're like, yeah, it's good. It should be good enough, as opposed to, I am emotionally exhausted after the birthing of this creation, right? Yeah. That's when you know, like, look, if it doesn't hit, you still know you gave everything to this. And I think going forward, that is going to be the challenge, is that it's, you're vying for seconds of people's time because there's just so much other stuff going on. You know, if they're not playing Fortnite, they'll consume everything else in the world, right? So it's either Fortnite or the rest of the world, at least at this point now. So yeah, it's interesting though, that I never really thought about the 70s as being that sort of crescendo point, but you're right, from a rock music standpoint, I think disco was really the change in the way that people looked at music. It was like the beginnings of the end for some people.
He also drew the comparison to Beethoven, for example. Nowadays, these are, of course, master composers for us, but at the time, these were rebels. People were talking shit about them, basically. And he said, people do unique things, and things that will be remembered. So it's pretty interesting. Oh, one question. I got one question. Sorry. The interesting thing about, you said games are, people are starting to realize what can be done in games, what stories can be told, and the potential of games is starting to appear somehow very slowly. So in your game, you got the very present relationship between a boy and his father, and this is something very new and unique, especially for a mainstream game. But what would be the next step? Is there something you wish to do in the future? Maybe something nobody has done before.
Oh, there's a lot of things that I'm looking at to know. You know, we made a lot of attempts at things on this game, you know, trying a lot of the things that I've been thinking about for a while. And I was like, ooh, what if we tried this? The no-cut camera, trying to do that throughout the entire game, having Atreus and Kratos sort of this awkward relationship that forms throughout this journey. There are several other things that I've been looking at, like, how can we do it? I mean, for me, it has to fit with what we're doing. Like, it has to seem to fuse with, oh, this fits the core of the game. It enhances the experience versus trying something just to try something. I definitely don't want to end up in that loop of just throwing something in there. But I do think whatever we do next, we're going to have to work a lot harder.
Even more than this
Even
time.
More than this one.
Oh my god.
Yeah, I'm tired thinking about it. Yeah.
You mentioned Ico, for example, for one game. That's a beautiful example for a very sad game.
Yes.
And is there another game that inspired you or that impressed you emotionally?
I mean, even going back to Ico, that concept of the final choice being built up by the fact that that's the core mechanic that you do throughout the entire game. You are helping her, you are saving her, and then she's gets me sad just thinking about it. Like, that is beautiful. Like, that is why games are what they are. You talk to a lot of film directors. It's like, I've been meeting with a bunch of film directors that I think start to really get it. They grew up on games, they play games, they get that truly game stories are the time between the cinematics as much as the cinematics. And I think for a long time, people thought, oh, well, just show me the cinematics of the game. Oh, that's your game? Okay, I'll make a movie out of that, right? Yeah, and they don't really get that really it's the time in between, right? And Ueda-san's games all have that. Every one of his are all about the space in between, the silence that happens between these characters. And I think, you know, Druckmann and the Naughty Dog crew on Last of Us is a high watermark for this industry, right? Of truly understanding how storytelling can make you uncomfortable, how storytelling can come in many different forms. I think, is it Arkham Knight is the... I think that one where Batman is haunted by the ghost of Joker.
Yeah, right.
Right? Yeah,
I think it's the first one.
Yeah. Is it
the first game?
The first game, he takes him to asylum. So Arkham City. Arkham City. And that whole hallucination and, like, guilt that he's fighting, manifesting in seeing the Joker all over the place. Brilliant. Brilliant storytelling. Yeah. So smart. So intelligent to be fusing this in there and having these moments that I don't think you can get from any other thing, right? Because you're literally doing mundane things and then being taunted by the Joker. It's so brilliant.
Talking about mechanics like Ico, also the feel of the of controls is very important. For example, in God of War, Kratos feels way more heavier than in the earlier games. He's older, he's wiser, hopefully.
Yeah, more deliberate.
More deliberate, yeah. And every movement feels way more meaningful.
The X. Oh my. Yeah, the X is like a protagonist.
Yeah. It really is. Like, and we worked for years to get that.
But I think over time people realize, okay, it's not only the graphics and it's not cutscenes and all that. It's also the feel of a game. How does the control of the character feel? What feeling does it give it to me to swing an axe, for example, or to move along?
Yeah, and I think had I tried to make this game in like 2007, it would never have come out the way that it is. Like, I had to go through a lot of stuff in development to get to a point where I was comfortable telling people, we're going to take a year and we're going to figure this axe out. And we're not just going to go to the dessert. And the dessert is throwing the axe and doing all this cool stuff with effects. And that's what they wanted to do. And I was like, no, let's really focus it in. They're like, I kept saying it's grounded. I'm like, but we're not going to make a grounded game. That's not the point. The point is that when you swing that thing and you hit somebody, it feels weighted. That Kratos doesn't just feel same Kratos, right? He feels older, like you're saying. Like, it does give you a sense of the play, the core, the feel also tells who this person is, right? As opposed to our instincts would have been, no, responsiveness is what people want. Make them fast, just like DMC, right? And it's like, okay, yes, but if everybody buys into the core principle in the beginning of the game, then you can kind of get them to where you want them to be, and it feels better. Old man Logan, if basically he was just running around being young Logan, it wouldn't connect, right? And I think that was an important lesson for us to learn. We had to crawl before we could run,
even
though we'd already run before.
So next game is Senior Kratos. So,
yeah, he's at the retirement home with a little walker. Yeah.
In German, it's Rollator.
Fantastic. Yes, that's the future. I shouldn't have said that. I've slept and now leak the new game.
but it's basically, it tells a lot about his rage, basically. So the old game is like Kratos is on fire. He's like destroying everything it gets in his path. And in the new game, he still is angry. Sort of, but he's more like, okay, he learned a lot from the past, so this is what I get from this controls.
Yeah, the first series of games is all about what? What am I mad at? Mm-hmm. You know, who wronged me, and I'm going to go after them. And a big push of everything in this game was why, mm-hmm. right? When I figured out that the story we were writing first was the wrong story, the why became the clarity for me to go like, oh my gosh, there's no why here, right? There's no strong reason that if I get lost in the world, why am I in this world to begin with? And having that simple goal of, we're going to go spread phase ashes at the top of the mountain. Everybody can relate to it. You can say it in a single sentence. If you get lost, the mountain's usually somewhere if you just rotate around, right? And that feeling of understanding the why mm-hmm. to allow you to get into the complexity of Norse mythology, which is infinitely complex. We have scratched the surface of Norse myth, right? We've done a lot, but still it is so complicated. Everybody's myths are so dense and so layered and so interesting, and we have only begun to understand all of this stuff. We had to get rid of stuff simply because there's just so much, right? There's, you know, people trying to read the names when we have the text versions of stuff, and they're just like, they would report being tired in playtest trying to follow the complexity of certain things. And I was like, all right, so we have to dole the information out better. We have to figure out how to pace it out, because when there's no camera cuts, you don't feel a need to stop. There's never a point where you're like, I'm going to stop now. It's like, no, just one more thing. And then they're just like, oh, I'm so exhausted. Right?
Great.
Cool.
Thanks a lot for your time.
Thank you.
Thanks a lot.
Thank you. This is good.
And relax a little bit before you start your next huge project.
Thank you. Thank you.
Thank you
very much for your time.
Thank you.